Ja, ich freue mich, dass ich jetzt die nächsten Tage mit euch hier verbringen kann, dass ich einiges aus dem Wort Gottes gemeinsam mit euch anschauen kann. Und ich muss sagen, es erschreckt einen schon ein wenig. Ich saß ja immer hier in der ersten Reihe. Ich war schon gegen 9 Uhr hier und auf einmal kommst du nach vorne, guckst und du siehst ganz, ganz viele Leute. Und da hat man eigentlich einen Grund, aufgeregt zu sein. Aber zum Glück bin ich nicht Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern eine ganz, ganz andere Person. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Ich freue mich, dass ihr alle heute Morgen hierher gekommen seid. Es ist schön, dass du da bist. Ich freue mich auch ganz besonders über das Vorprogramm, was ich gehört habe. Ich freue mich über die Lieder, die gesungen wurden. Ich bin ja Brake-Absolvent, habe von 2008 bis 2011 Bibelschule Brake gemacht. Und dort gibt es einen ganz, ganz großen Chor. Und jeder Schüler, der anfängt, der muss mal als Probe so ein Lied singen, um zu gucken, wo stellt man den denn hin im Chor. Und ich habe das dann auch gemacht und am Ende des Liedes, ich glaube, ich habe Zünder an dein Feuer gesungen, dann sagte mir der Lehrer, Christian, jeder hat seine Talente. Und ihr habt es verstanden, ich habe es damals auch verstanden. Ich war dann Ordner, war auch ganz gut. Ich war mal draußen, während die anderen oben stehen müssten. Ja, nochmal herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich auch ganz besonders für das Anspiel, was wir hier gesehen haben. Das hat eine ganz, ganz wichtige Botschaft enthalten. Und auf diese Botschaft möchte ich auch heute während der Predigt eingehen. Ihr habt ja echt ganz, ganz große Talente, das ist super. Und jetzt muss ich sagen, einerseits habe ich mich gefreut über das Einleitungswort, was wir gehört haben, aber andererseits war man auch traurig über das, was man gehört hat. Man hat gehört, dass Schwester Lydia, so nennen die Christen sich untereinander, die nennen sich Bruder und Schwester, dass sie verstorben ist. Aber während das gesagt wurde, habe ich mal geachtet und es flossen einige Tränen, aber es war eine lebendige Hoffnung im Raum. Weil diese Schwester Lydia nicht einfach verstorben ist, sondern weil sie heimgegangen ist. Und das macht einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied, weil sie heimgegangen ist. Und jeder von uns, der die Bibel kennt, der Jesus Christus kennt, der weiß, dass sie sich jetzt an einem Ort befindet, den sie auf gar keinen Fall mehr verlassen möchte. Sie ist vom Glauben zum Schauen gekommen und sie darf all das sehen, was sie in ihrem Leben geglaubt hat. Was war die Voraussetzung dafür? Wie hat sie, um auf das Anspiel zu kommen, wie hat sie denn die 40.000 Punkte erreicht? Wie hat sie denn diesen Gutschein bekommen? Das haben wir im Zeugnis von Vassili gehört. Ich habe mich als ein Sünder erkannt und ich habe mich bekehrt. Das sind die 40.000 Punkte. So bekommst du diesen Gutschein. Und das ist eine Sache, über die möchte ich heute sprechen und die nächsten Tage auch. Und ich würde mich freuen, dass jeden Abend es so voll ist wie heute Morgen am Sonntag. Ich weiß, dass es nicht klappen wird, aber ich wünsche, dass es doch so sein könnte. Lass dich herzlich einladen, auch die nächsten Tage dabei zu sein. Ja, das Thema von heute, also zunächst erstmal, wie gesagt, ich freue mich, dass ganz, ganz viele Leute da sind, aber ich kenne jetzt eigentlich gar nicht den Grund, weshalb du hier bist. Der eine Grund kann sein, dass du ein Gemeindemitglied bist und dann bist du sowieso gewohnt, Sonntagmorgen hier zu sitzen. Ich heiße dich auch recht herzlich willkommen. Aber es kann auch sein, dass du eine Einladung bekommen hast, und zwar so eine. Die hast du vielleicht auf der Arbeit bekommen, die hast du im Briefkasten gehabt, von deinem Nachbarn hast du sie bekommen. Und dann hast du diese Einladung gesehen und hast drauf geschaut und da stand etwas ganz Provokantes. Ein Satz, es sind nur drei Worte und dieser lautet, mit Gott leben. Und jetzt kannst du Folgendes tun, du kannst ein Ausrufezeichen dahinter setzen, für dich persönlich, oder du kannst ein Fragezeichen dahinter setzen. Und du hast diese Frage vielleicht für dich noch nicht beantwortet und das möchte ich auch in diesen Tagen tun. Und dann hast du diese Einladung umgedreht und dann hast du das Thema von heute angeschaut und dieses Thema lautet, Jesus Christus erleben, was macht ihn so besonders? Ich denke, der Name Jesus Christus ist der berühmteste Name auf der Welt und die Frage ist, was macht diesen Menschen eigentlich so besonders? Also weshalb ist er so herausragend, weshalb ist sein Name der berühmteste Name der Welt? Und das ist eine Sache, die wollen wir uns heute mal anschauen, was macht ihn eigentlich so besonders? Wenn wir jetzt mal Folgendes tun würden, wir würden einen Fragebogen mitnehmen mit der Frage, wer ist Jesus Christus? Und dann würden wir nach Detmold in die Innenstadt gehen, nicht Sonntagmorgen, da ist nicht viel los, aber irgendwie im Laufe des Nachmittags. Und dann würden wir den Leuten mal die Frage stellen, sag mal, wer ist eigentlich Jesus Christus? Und dann würden die verschiedensten Antworten rauskommen. Manch einer würde sagen, Jesus Christus ist ein Revolutionär gewesen. Vor 2000 Jahren hat er die jüdische Gesellschaft aufgewühlt, er hat sich mit den Pharisäern angelegt, er hat Dinge gesagt, die eigentlich sehr provokant gewesen sind. Also Jesus Christus war ein Revolutionär. Manch einer würde sagen, Jesus Christus war ein ganz, ganz großer Schauspieler. Er hat den Leuten einige Dinge vorgemacht, die eigentlich gar nicht wirklich passiert sind. Er hat angeblich irgendwelche Wunder getan und er ist ein ganz, ganz großer Schauspieler gewesen. Manch einer würde sagen, Jesus Christus war ein Religionsstifter. Dieser Jesus Christus hat die Religion des Christentums erfunden. Das war seine Sache, die er gemacht hat. Und ich möchte mal herausstellen, was ist eigentlich an diesem Jesus Christus so besonders gewesen? Bleiben wir mal einfach bei dem Thema Religion. Und wenn du dieses Thema Religion hörst, dann fallen dir sicherlich gleich die ganz, ganz großen Weltreligionen ein. Und ich möchte später noch auf diese Religion zu sprechen kommen. Da gibt es einmal den Hinduismus, dann gibt es den Islam, dann gibt es den Buddhismus, das Christentum und dann gibt es auch das Judentum. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Religionen, die man wahrscheinlich gar nicht so kennt. Es gibt viele Naturreligionen, also Menschen, die auch an irgendwelche Götter glauben und dort auch versuchen, irgendwelche Werke zu tun. Und ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Das, was du siehst, das ist die Welt und jede einzelne Farbe, die du dort siehst, stellt eine religiöse Gruppe dar. Also man kann eigentlich sagen, wenn man dieses Weltbild so anschaut, kann man diesen einen Spruch sagen, die gesamte Welt ist religiös. Und das, was du hier jetzt in Blau oder Lila siehst, das sind die sogenannten Christen. Also Christen, das sind die Evangelischen, da nennt man auch die Katholischen, dann gibt es Mennoniten, dann gibt es Leute, die sind in freien Gemeinden, dann gibt es Baptisten, das nennt man alles irgendwie Christentum. Und das gibt es von 33% auf der gesamten Welt. Und das, was du jetzt hier in Grün siehst, das ist der Islam. Der besteht zu 20%, also die Weltbevölkerung zu 20% würde sich dem Islam zugehörig fühlen. Und 14%, das ist das Orange, was man sieht, das sind die Hinduisten. 6%, das ist das Gelbe, das sind die Buddhisten. Und ganz, ganz wenig, ich weiß nicht, ob du das erkennst, das ist rot, das sind die, die sich zum Judentum zählen. Das sind nur 0,2%, das sind ganz, ganz wenig. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kommt man eigentlich in eine Religion? Wie wird man eigentlich religiös? Nun, man kann darin hineingeboren werden. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn du als Beispiel in Saudi-Arabien geboren wärst, in einer islamischen Familie, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Judentum konvertierst, nicht wirklich groß. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Moslem bist. Wenn du beispielsweise in Italien geboren wurdest, in einer italienischen Familie, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du römisch-katholisch bist. Man wird also hineingeboren und es gibt auch manche, die konvertieren. Das heißt, sie wechseln von einer Religion in der anderen. Sie scheinen in ihrer Religion, in der sie hineingeboren sind, in der Religion, die ihnen von ihren Eltern weitergegeben wurde, keine Erfüllung zu finden. Also was tun sie? Sie konvertieren. Sie verlassen ihre Religion und werden einer anderen Religion zugehörig. Ich habe dir mal ein anderes Bild mitgebracht, wie das in Deutschland so aufgeteilt ist. Ich habe dir mal die Prozentzahl dorthin gestellt, aber ich werde das gleich mal vorlesen, weil du das wahrscheinlich nicht sehen kannst. Die meisten, 50% der Bevölkerung in Deutschland, sieht sich als katholisch oder evangelisch. Also die Zahlen sind so ziemlich gleich, fast 25% evangelisch und fast 25% katholisch. Haben wir hier im Anspiel auch gesehen, da kam einer ins Wartezimmer, welche Konfession hast du? Ja, ich bin evangelisch. So würden sich 25% der Bevölkerung in Deutschland zuzählen. Dann haben wir noch andere Religionen, kleinere Religionen. Beispielsweise haben wir Islam. Zu 4% in Deutschland, ich glaube, die Tendenz ist steigend, weil auch viele Moslems durch den Flüchtlingsstrom hier nach Deutschland kommen. Aber offiziell haben wir 4% Moslems in Deutschland. Und dann haben wir einige Orthodoxe, das sind nur 1,4%. Und Freikirchen, Sondergemeinden, und in so einer Gemeinde befindest du dich gerade, da gibt es 1,5%. Und dann unter 1% haben wir Hinduisten, Judentum und Buddhisten. Und wir haben 25%, die konfessionslos sind. Also 25% der Menschen in Deutschland würden sagen, dass sie zu gar keiner Religion gehören. Sie möchten mit keiner Religion etwas zu tun haben. Aber eigentlich sind sie auch gläubig, denn sie gehören zu einer ganz, ganz großen Gruppe von Gläubigen, die nennt sich Atheisten. Und diese Atheisten glauben nicht, dass es einen Gott oder irgendwelche Götter gibt und sie glauben nicht, dass man in dieser Welt sagen kann, dass es einen Schöpfer gibt, dass ein Gott diese Welt erschaffen hat. Ich möchte dir mal einige Bekannte von diesen Atheisten vorlesen. Ein ganz bekannter, das ist ein deutscher Philosoph, das ist Immanuel Kant, der seit dem 12.02.1804 gläubig geworden ist. Das ist nämlich der Tag, an dem er den Weg zur Ewigkeit antreten musste. An dem Tag ist er gestorben. Und ein anderer ganz bekannter, das ist Karl Marx, das ist auch ein deutscher Philosoph. Er war ein sehr einflussreicher Befürworter des Kommunismus. Und er ist gläubig geworden am 14.03.1883. Das war nämlich der Tag, an dem er den Weg zur Ewigkeit antreten musste. Und wenn wir diese beiden Personen mal fragen würden, sag mal, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott, dann würde die Antwort völlig anders ausfallen, als wie sie hier zu Lebzeiten besprochen haben. Diese Menschen wissen ganz genau, ja, es gibt einen Gott, aber wir wissen auch, es ist zu spät. Eine Umkehr dort ist einfach zu spät. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier zu seinen Lebzeiten eine ganz, ganz wichtige Entscheidung trifft. Und auf diese Entscheidung werde ich im Laufe der Predigt auch nochmal eingehen. Was man über das Ganze sagen kann, der Mensch ist unheilbar religiös. Der Mensch ist unheilbar religiös. Aber warum eigentlich? Nun, ganz einfach, weil wir in die Bibel hineinschauen und im Prediger Kapitel 3, Vers 11 lesen wir, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben. Weißt du, was das konkret heißt? Jeder Mensch, wenn er tief in sein Herz hineinschaut, er weiß ganz genau, mein Leben hat irgendwann mal ein Ende. Die Statistik des Todes ist eindeutig. 10 Menschen von 10 Menschen sterben. Bei einer einzigen Person gab es eine Ausnahme. Auf diese Person werde ich gleich zu sprechen kommen. Aber jeder Mensch weiß, dass irgendwann der Tag seines Todes kommt. Und jeder Mensch weiß, dass er sich, wenn er den Weg zur Ewigkeit antreten muss, dass er sich vor einem höheren Wesen verantworten muss. Wie auch welche Art und Weise er dieses Wesen nennt. Er weiß ganz genau, ich werde mich für mein Leben verantworten. Völlig egal, was ich hier gemacht habe, ich werde an einem Tag dafür gerade stehen müssen. Völlig egal, durch wie viele tolle Dinge ich durchgekommen bin, was kein Mensch rausbekommen hat, dort in der Ewigkeit werden diese Taten aufgedeckt. Und das weiß der Mensch. Er weiß, dass er sich verantworten muss und er weiß, dass er mit diesem Gott, wie auch immer er ihn nennt, dass er mit diesem Gott nicht im Reinen lebt. Also was tut der Mensch? Er erfindet einen Weg, dass er diesem Gott auf irgendeine Art und Weise gefallen kann. Er erfindet Religionen. Und Religion ist die Geschichte, wie Menschen was für Gott tun möchten. Religion ist die Suche des Menschen nach Gott. Und ich habe mal im Internet nachgeschaut, ich habe keine klare Definition von Religion gefunden. Deswegen habe ich mal meine eigene gemacht und wer mir bessere Tipps geben kann, kann das tun. Ich lese euch mal meine Definition von Religion vor. Es ist der Glaube an einen oder mehrere Götter, an den Beginn der Ewigkeit nach dem Tod, an ein Paradies und eine Verdammnis zu glauben, mit dem Wissen, das Paradies nicht einfach so erreichen zu können. Dazu sind gute Werke nötig, die in der jeweiligen Religion vorgeschrieben sind. Also Religion ist ein Weg, den der Mensch sich ausgedacht hat, um irgendwie vor diesem Gott, der heilig und gerecht ist, bestehen zu können. Und wenn wir nochmal an dieses Anspiel denken, da wird ein Buch aufgeschlagen und dann wird die Frage gestellt, dann erzähl mal, was hast du denn so in deinem Leben erreicht? Wie viele Punkte können wir denn geben? Und man sieht, diese 40.000, das ist keine Zahl, die in der Bibel vorkommt, das war nur im Anspiel, aber nehmen wir mal diese 40.000. Diese 40.000 Punkte sind sehr, sehr hart zu erreichen. Eigentlich sind sie unmöglich zu erreichen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt mal einige Religionen anschauen. Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Schauen wir mal, das, was ihr jetzt da vorne seht, das ist ein hinduistischer Tempel. Und der Hinduismus, das ist die drittgrößte Religion der Welt mit ihrem Ursprung in Indien. Und die Hinduisten, die glauben an so eine genannte Reinkarnation. Reinkarnation bedeutet, wenn der Mensch stirbt, wird er wiedergeboren. Es kann sogar sein als ein Tier. Aber wenn der Mensch stirbt, wird er immer wiedergeboren. Und die Erlösung besteht darin, dass man aus dem Rad der Wiedergeburt aussteigen kann und dass man ein ganz, ganz hohes Wesen wird. Das ist das, was man einen Brahmanen nennt. Es war ein bisschen schwer für mich zu verstehen, aber ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Das, was ihr da vorne seht, ist ein ganz, ganz großes Heiligtum für die Hinduisten. Das ist nämlich dieser ganz, ganz große Fluss, der heißt Ganges. Und dort machen die Hinduisten Folgendes. Sie steigen in diesen Fluss mit dem Glauben, dass ihre Sünden abgewaschen werden. Übrigens, in diesem Fluss steigt man nicht nur hinein, um die Sünden abzuwaschen. In diesem Fluss macht man alltägliche Dinge. Man wäscht die Wäsche, man schmeißt den Abfall hinein. Ich habe ein Bild gesehen, da sind irgendwelche Kadaver von Tieren. Und die Schadstoffbelastung dieses Flusses ist 2000 Mal höher als eigentlich erlaubt. Und pro Tag fließen 1,2 Milliarden Liter Schmutzwasser in diesen Bach hinein. Ich habe bei Wikipedia nochmal nachgelesen, die schreiben, es sind 5 Milliarden, aber das macht jetzt auch nicht so einen Unterschied. Auf jeden Fall ist dieser Fluss sehr, sehr stark verdreckt. Und die Menschen gehen dort hinein mit einem Glauben, dass ihre Sünden abgewaschen werden. Übrigens, wisst ihr, an wie viele Götter die Hinduisten glauben? Wer weiß das? Der darf sich mal melden. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich echt erschrocken. Das waren ganz viele. 30 Millionen. Fast. Es sind 300 Millionen, aber das war gut, eine Null mehr oder weniger, das ist jetzt, ja. Es sind 300 Millionen, da gibt es einen Gott des Flusses, es gibt einen Gott des Regens, es gibt einen Gott der Asche, es gibt 300 verschiedene, also es gibt 300 Millionen Götter. Und wisst ihr, was das Traurige bei dem Ganzen ist? Kein einziger von diesen 300 Millionen Götter kann dir sagen, dass deine Schuld vergeben ist. Kein einziger von diesen 300 Millionen Götter kann dir eine Heilsgewissheit geben. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Da siehst du einen Brahmanen, das ist auch so eine geistliche Obrigkeit aus dem Hinduismus. Ich habe jetzt nochmal ein Foto, das erkennt ihr sicherlich. Ihr wisst sicherlich, um welche Religion es jetzt geht. Es geht um die viertgrößte Religion der Welt und das ist der Buddhismus. Das ist eine Buddha-Statue, die ihr da seht, ganz vergoldet. Und der Buddhismus wurde circa 400 Jahre vor Christus gegründet, aber jetzt vorsichtig, nicht von Buddha. Das denken die meisten, habe ich auch gedacht. Aber es gibt jetzt zum Glück Wikipedia, die klären einen auf in vielen Sachen. Und der Buddhismus wurde von Siddhartha Gautama gegründet. Und dieser Mensch ging durch die Welt. Er hat sich dieses Leid angeschaut, was die Menschen alles durchmachen. Und er ist zur Erkenntnis gekommen, dass dieses Leid nur daraus entsteht, dass der Mensch gewisse Wünsche und Leidenschaften hat. Und diese Wünsche und Leidenschaften gehen nicht in Erfüllung und deswegen leidet der Mensch. Also was ist das höchste Ziel des Buddhismus, nämlich ein Buddha zu werden? Und wenn man ein Buddha geworden ist, hat man einiges geschafft. Und zwar, man hat seine kompletten Wünsche und Leidenschaft weggemacht. Das ist das höchste Ziel des Buddhismus. Es gibt leider im Buddhismus keinen persönlichen Gott. Also ein Buddhist kann zu keinem persönlichen Gott hingehen, kann mit keinem persönlichen Gott sprechen und er kann sein Herz, sein Leid, seine Sünde vor keinem persönlichen Gott bekennen. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Also es gibt im Buddhismus keine Heilsgewissheit. Es gibt im Buddhismus keine Heilsgewissheit. Und es erstaunt mich immer sehr, dass viele Leute in Deutschland sich esoterischen Dingen hingeben, irgendwie Richtung Buddhismus gehen und da meinen, irgendwie eine Erfüllung zu finden. Weißt du, wo der Mensch eigentlich die eigentliche Erfüllung findet? An dem Platz, wo seine Sünden vergeben werden. Das ist die einzige Erfüllung, die der Mensch haben kann. Der Ort, der Platz, wo die gesamte Lebensschuld vergeben wird. Das ist das Oberhaupt, das ist der Dalai Lama, das ist das, was in der katholischen Kirche der Papst ist, es ist der für den Buddhismus. Genau. Schauen wir uns noch eine Religion an. Du siehst ein Bild von einer Moschee. Es geht um den Islam und der Islam ist die zweitgrößte Religion der Welt. Er wurde circa 600 nach Christus vom Propheten Mohammed gegründet. Und in Deutschland gibt es momentan sehr viele Moslems, die Zahl steigt und auch viele Christen, die sich Christen nennen, die tendieren auf einmal dazu, auch zum Islam zu konvertieren. Also sie finden das interessant, diese Religion, und sie konvertieren zu dieser Religion. Das gibt es auch sehr, sehr oft. Es gibt 5 Säulen im Islam, was ein Moslem auf jeden Fall machen sollte. Zunächst erst einmal, um Moslem zu werden, muss er das Glaubensbekenntnis vor 2 Leuten sprechen, vor 2 Zeugen. Das mache ich für euch jetzt nicht. Aber er muss dann dieses Glaubensbekenntnis sprechen und dann wird er ein Moslem. Dann muss er 5-mal am Tag Richtung Mekka beten. Und er muss 1/10 seines Gehaltes, das muss er spenden. Und er muss im Fasten, im Ramadan, in diesem Monat, muss er auch fasten. Und das Größte, was ihm dann noch passieren kann, wenn er eine Pilgerfahrt nach Mekka macht, da werde ich auch später noch ein Bild zeigen. Genau, das ist die Kaaba, das ist ein ganz, ganz großes Heiligtum in Islam. Das steht dort in Saudi-Arabien in einer ganz, ganz großen Moschee. Und die Moslems sagen, Abraham und Ismael haben das gebaut und von dort in der Nähe aus ist Mohammed mit einem weißen Pferd ins Paradies gefahren. Ja, das ist auch ein bekanntes Bild leider, was man heutzutage auch sieht. Der Islam ist sehr dominant, er versucht sich an allen Orten durchzusetzen und er möchte die Scharia einführen an manchen Orten. Es gibt viele Radikale, die möchten das durchsetzen. Scharia bedeutet die Rechtsprechung im Islam und es heißt beispielsweise, wenn jemand etwas klaut, dann wird ihm die Hand abgehackt. Also so, da sind so knallharte Gesetze. Und da ist ein Schild, Scharia für Holland, da ist ein anderes Schild, Scharia für England und der hat gesagt, nicht nur Holland und England, Islam wird die ganze Welt dominieren, das ist das Ziel von ihnen und ich glaube, sie sehen auch, dass sich das irgendwo flächendeckend erfüllt. Dann gibt es noch einen, also das, was er da geschrieben hat, es wird auf jeden Fall nicht passieren, er hat dort auf seinem Schild geschrieben, Jesus Christus wird das Kreuz zerstören und dem Koran folgen. Das wird nicht passieren. Keine Angst, das wird nicht passieren. Genau, das war etwas, was ich von dem Islam so ein bisschen, das ist ein berühmter Konvertit, das ist ein Deutscher, er war mal evangelisch und das Traurige bei den Menschen, er wollte die Wahrheit finden und dann ist er zu seinem Religionslehrer gegangen und dieser Religionslehrer konnte ihm die Wahrheit nicht sagen. Und dann hat er einen Moslem getroffen und der Moslem hat ganz klar zu ihm gesagt, wenn du nicht den Koran annimmst, gehst du auf ewig verloren. Und das war eine Botschaft mit Durchschlagskraft und dann ist er zum Islam konvertiert. Was wäre, wenn der Religionslehrer ihm das wahre Evangelium erklärt hätte? Dann wäre dieser Mensch vielleicht ein Christ geworden. Dieser Mensch hätte seine Schuld erkannt, dieser Mensch hätte sich vor dem Kreuz gebeugt, er hätte eine Bekehrung erlebt und er würde den schmalen Lebensweg gehen und würde an einem Tag in der ewigen Herrlichkeit ankommen. Aber er ist einen anderen Weg eingeschlagen. Dieser Mensch, das war ein bekannter Sänger aus Deutschland, aus Berlin und er ist zum Islam konvertiert und er ist mittlerweile im Irak-Syrien-Krieg gestorben. Er hat sich dem IS angeschlossen, er hat für diese radikale Gruppe gekämpft und er ist gestorben. Und wenn wir diesen Menschen mal fragen würden, sag mal, hat das ausgereicht, was du getan hast? Hast du diese 40.000 Punkte erreicht? Hast du es geschafft? Dann sagt er, nein, ich habe es nicht geschafft. Weil das Werk, was ich getan habe, hat nicht ausgereicht. Ich möchte jetzt zum Schluss noch zu einer kommen, zu einer Religion, zum Katholizismus. Und das, was du da siehst, ist der Vatikan. Und ein strenger Katholik, den ich sehr gut kenne, hat mir mal Folgendes gesagt. Dort an diesem Platz, den du siehst, das ist eines der kriminellsten Orte der Welt. Weil es keinen anderen Platz auf der Welt gibt, wo so viele Taschendiebe rumlaufen wie dort. Also wenn mal jemand dorthin fahren kann, passt dann bitte auf. Das ist ganz, kann gefährlich werden. Genau, das ist ein Bild von oben. Und das ist die Beerdigung von Papst Johannes Paul II. Gewesen. Und wenn du ganz, ganz scharfe Augen hast, dann wirst du einen Buchstaben auf seinem Sarg erkennen. Und das ist ein M. Und dieses M steht für Maria. Und dieser Papst war ein ganz, ganz großer Verehrer von Maria. Und 1981 wurde ein Anschlag auf ihn gemacht. Man hat auf ihn geschossen, ein Türke hat auf ihn geschossen. Und dann sagte Papst Johannes Paul II., dass Maria ihm geholfen habe. Und dann hat er die Patronenhülse genommen, hat sie vergolden lassen und er hat sie dort in die Krone reingesteckt. Und das ist eine Art Heiligtum für ihn. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob Maria einen geholfen hat. Ich denke nicht. Ich denke, wenn jemand helfen kann aus der Ewigkeit, dann ist es jemand, der nicht gestorben ist, sondern der nach 3 Tagen auferstanden ist und der lebendig ist. Und das ist der Herr Jesus Christus. Aber sein Glaube war, Maria hat mir da geholfen und er ist ein sehr großer Verehrer. Ja, dieses Bild ist sehr umstritten. Dort soll er angeblich den Koran küssen. Ich weiß es jetzt nicht, das überlasse ich euch. kann man drüber streiten, muss man nicht. Was ich damit sagen wollte, mit dem Ganzen, mit diesen Bildern, die ihr gesehen habt, es gibt 1000 Religionen, aber es gibt nur ein einziges Evangelium. Und das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft oder gute Nachricht. Aber dieser guten Nachricht ist eine sehr schlechte vorausgegangen, und das war der sogenannte Sündenfall. Gott hat in einer wunderbaren Gemeinschaft mit den Menschen gelebt, in Frieden miteinander. Und dann hat er den Menschen ein Gebot gegeben, und dieses Gebot lautete: Du kannst alles machen, was du willst, aber du darfst nicht von diesem Baum der Erkenntnis essen. Das darfst du nicht tun. Und was hat der Mensch getan? Er hat genau dieses eine Gebot verstoßen, was Gott ihm gegeben hat. Und die Sünde zog in den Garten Eden. Und jetzt ist Folgendes passiert. Auf der einen Seite stand ein heiliger, gerechter Gott. Und auf der anderen Seite stand eine Menschheit, die in Sünde gefallen ist und die vor einem heiligen, gerechten Gott nicht bestehen kann. Und was war das Resultat, was Gott tun musste? Er trieb den Menschen hinaus aus dem Garten Eden. Das heißt also, Gottes Heiligkeit hat es nicht zugelassen, dass die sündhaften Menschen in seiner Nähe gelebt haben. Und Gott musste sich aufgrund seiner Heiligkeit von den Menschen trennen. Und bis dahin, ich stelle mal die Behauptung auf, bis dahin sind sich eigentlich fast alle Religionen einig, dass der Mensch getrennt ist von Gott und dass der Mensch nicht einfach so zu Gott kommen kann. Und jetzt tut der Mensch Folgendes: Er hat die Religion erfunden und er tut jetzt irgendwelche Werke in der Hoffnung, dass er doch irgendwie zurück in das Paradies kann. Ja, da gibt es manch einen, der spendet, das ist ganz gut. Dann gibt es manche, die machen Selbstkasteiung, die schlagen sich selber, die strafen sich selber für irgendwas Schlechtes, was sie getan haben. Und dann gibt es andere Menschen, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat mir von einer Nonne erzählt. Und eine Nonne ist ein Mensch, die sich völlig von der Welt abgesondert hat, die auf eine Karriere verzichtet hat, die auf eine Familie verzichtet hat und die enthaltsam irgendwo in einem Kloster lebt, angeblich völlig für Gott. Das heißt, nach außen würde man sagen, es ist doch eigentlich ein gläubiger, gottesfürchtiger Mensch. Und dann hat mein Kollege mit dieser Frau gesprochen und dann hat er ihr die Frage gestellt, ob sie weiß, dass sie in den Himmel kommt. Und die Antwort war sehr erschreckend. Sie sagte, nein, das kann man nicht wissen. Also da ist ein Mensch, die sich ganz Gott hingibt. Da ist ein Mensch, wo man nach außen sagen würde, sie trägt ein ganz, ganz großes Kreuz. Sie ist wirklich gottesfürchtig. Und dann kommt die alles entscheidende Frage. Weißt du, ob du gerettet bist, ja oder nein? Und diese Frau konnte es nicht beantworten. Sie hatte keine Heilsgewissheit. Weißt du warum? Weil sie in einer Religion gelebt hat. Und Religion ist die Suche des Menschen nach Gott. Durch eine Religion kann ich nie wieder zurück ins Paradies. Das kann mir eine Religion nicht geben. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen von einem jungen Mann, der einen Selbstmordanschlag gemacht hat, aber es hat nicht geklappt. Und dieser Mensch wurde festgenommen, er kam ins Gefängnis und dort im Gefängnis wurde er von einem Reporter besucht. Und dann hat der Reporter ihn gefragt, sag mal, in dem Augenblick, als du den Zünder in der Hand hattest, in dem Augenblick, als du deinen Daumen auf den Knopf gelegt hast, in dem Augenblick, als du gedrückt hast, was hast du empfunden? Und er konnte nicht sagen, ich habe mich gefreut, ich werde gleich im Paradies sein. Er konnte nicht sagen, oh, das war alles so aufregend, das war wahnsinnig. Weißt du, was er gesagt hat? Ich hatte Angst. Ich habe Angst gehabt. Und weißt du warum? Weil er durch eine Religion zurück in das Paradies wollte. Und das ist eine Sache, die funktioniert nicht. Der Mensch ist völlig und ganz auf Hilfe von außen angewiesen. Er ist völlig und ganz auf die Hilfe Gottes angewiesen. Denn aus eigener Kraft wird der Mensch es nicht schaffen, zurück in das Paradies zu kommen. Er muss auf Hilfe von außen angewiesen sein. Weißt du warum? Weil der Schaden der Sünde viel zu groß ist, als dass du irgendetwas tun könntest, das dir nur eine einzige Sünde wegnimmt. Das funktioniert nicht. Du kannst deine Niere spenden, du kannst dein ganzes Geld spenden, aber die kleinste Notlüge wirst du damit nicht wegnehmen können. Warum? Weil Gott heilig ist und gerecht. Du brauchst eine vollkommene Erlösung. Du brauchst eine vollkommene Erlösung. Und jetzt auf einmal greift Gott in diese hilflose Welt ein. Und vor 3000 Jahren schickte Gott einen Propheten und dieser Prophet sagte Folgendes: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet Und er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weißt du, was das eigentlich für eine gewaltige Aussage ist? Da schickt Gott einen Propheten und der macht eine gewaltige Vorausschau. Der sagt, jemand hat wegen deiner Sünde gelitten. Also die Strafe, die du verdient hast, die hat ein anderer auf sich genommen. Du lebst mit Unfrieden mit Gott aufgrund deiner Sünde. Auf einmal wird dir Frieden verheißen. Und auf einmal sagt die Bibel, du warst zerstört durch die Sünde, aber du bist geheilt. Und dieser Prophet sagte noch was. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Weißt du, was dieser Vers aussagt? Dieser Vers spricht die gesamte Menschheit an. Und dieser Vers sagt, Gott nimmt die gesamte Sünde eines jeden Menschen weg. Die gesamte Sünde nimmt er weg und er legt sie auf eine einzige Person. Auf eine einzige Person. Deine ganze Sünde, die du getan hast, dein Ehebruch in Gedanken, deine schlechten Worte, dein schlechtes Verhalten den Eltern gegenüber, dein schlechtes Verhalten deiner Ehefrau gegenüber, dein Diebstahl, den du gemacht hast als Kind, alles, was du getan hast, das nimmt Gott weg von dir und er legt es auf eine einzige Person. Das ist eine gewaltige Aussage, die wir hier haben. Ich möchte noch mal einen Vers vorlesen. Der Gerechte wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Auf einmal spricht die Bibel von einem Gerechten. Als Adam und Eva gesündigt haben, kam ein Fluch über die gesamte Menschheit. Und Gott hat ein Urteil gesprochen und dieses lautet, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die ich ihnen zugedacht habe. Alle haben gesündigt, es gibt keine Ausnahme. Auf einmal schickt er einen Propheten und dieser Prophet sagt, es gibt einen, der ist gerecht. Es gibt einen, der ist gerecht. Es gibt einen, der hat niemals gesündigt. Es gibt einen, der hat niemals die Ehe gebrochen. Es gibt einen einzigen auf der gesamten Welt, den durfte man nicht aus dem Paradies vertreiben, weil er nicht gesündigt hat. Und weißt du, was Gott mit diesem einen tut? Er legt deine Sünde auf ihn. Er, der niemals gesündigt hat. Er legt die Sünde auf ihn. Und diese Worte findest du in keiner Religion. Diese Worte findest du in keiner Religion. Diese Worte findest du nicht in irgendeinem Kloster. Diese Worte findest du nicht vor einer toten Statue, vor einem Götzen. Diese Worte findest du in dem lebendigen Wort Gottes. Und diese Worte hat Gott durch einen Propheten voraussagen lassen. Ich weiß nicht, wie die Menschen sich gefühlt haben, die das damals gelesen haben. Das wurde den Juden geschrieben. Das ist ein Text, den finden wir im Alten Testament. Und jetzt stell dir mal vor, die lesen diese Stelle. Sie haben das mosaische Gesetz bekommen, sie hatten die 10 Gebote und sie wussten ganz genau, es ist wirklich schwer, diesem Gott gehorsam zu sein. Es ist wirklich schwer, sündenfrei durch den Tag zu gehen. Und auf einmal kommt diese Voraussagung, ich werde deine Sünde wegnehmen. Ich werde dich in meinen Augen gerecht machen. Ich werde die Sünde auf einen anderen Menschen legen. Du bist zerstört durch deine Sünde in meinen Augen, aber ich werde dir Heilung schenken. Ich weiß nicht, was die Menschen empfunden haben, was sie so gedacht haben. Aber dann kam plötzlich ein gewaltiger Tag. Ich weiß nicht, wie dieser Tag gewesen ist, aber ich bin sicher, der ganze Himmel musste in Bewegung gewesen sein. Das ganze Totenreich musste aufgewühlt sein. Die ganze unsichtbare Welt wurde erschüttert. Und weißt du, was an diesem Tag passiert ist? Gott persönlich kommt in der Gestalt seines Sohnes auf diese Erde. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Schöpfer dieser Welt, der jeden Stern mit Namen kennt, tritt mit seinen Füßen auf diese sündenbeladene Erde. Und die Bibel sagt, er hat seine Gottheit abgelegt. Er ist uns Menschen gleich geworden. Die Leute konnten mit ihm reden. Sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn betrachten, sie haben mit ihm gegessen, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Kannst du dir das vorstellen? Er, der die Welt erschaffen hat, er, der so rein und heilig ist, dass kein Mensch vor ihm bestehen kann, kommt selber als ein Mensch auf diese Erde. Und dieser Jesus Christus hat bis zu einem gewissen Alter ein ganz, ganz normales Leben geführt. Er war eigentlich gar nicht so auffällig. Aber als er ungefähr 30 Jahre alt wurde, begann sein öffentliches Wirken. Er fing auch auf einmal an, vom Buße zu predigen. Er fing auf einmal an, vom Reich Gottes zu predigen und er behauptete selber, aus dem Reich Gottes, aus dem Himmel persönlich zu kommen. Er behauptete selber, der Sohn des lebendigen Gottes zu sein. Das ist natürlich eine ganz, ganz starke Aussage, die du machst, ne? Wenn du sagst, dass du der Sohn Gottes bist. Aber eine ganz, ganz krasse Aussage hat er gemacht, wo er den Leuten ganz klar etwas gezeigt hat. Er ging zu einem Menschen hin und sagte folgenden Satz: Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Da kommt ein Mensch und er geht zu einem anderen hin, der ein Sünder ist, und er sagt zu ihm ganz klar und deutlich: Deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute, die Jesus Christus damals kennengelernt haben, die wussten eins: Er macht sich Gott gleich. Warum? Nur Gott kann Schuld vergeben. Und jetzt kommt dieser Jesus Christus und sagt: Ich werde dir deine Schuld vergeben. Und die Leute waren entsetzt über das, was er gesagt hat. Aber dieser Jesus Christus hat nicht nur Worte gesprochen, sondern er hat Taten vollbracht. Da geht er zu einem Menschen hin, der 38 Jahre lang gelähmt dort in der Ecke sitzt. Und er geht zu ihm hin und stellt ihm eine einfache Frage: Willst du gesund werden? Der Mensch sagt: Ja, natürlich. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Weißt du, was der Mensch getan hat? Er ist aufgestanden, hat sein Bett genommen und ist gegangen. Dann geht dieser Jesus Christus zu Lazarus Grab, wo sein Grab war, wo jede Hoffnung vorbei ist. Wenn wir auf einer Beerdigung sind, dann wissen wir ganz genau, jede Hoffnung ist vorbei. Da gibt es nichts mehr zu hoffen. Und dann geht Jesus Christus hin und er sagt einen Satz: Lazarus, komm heraus. Weißt du, was Lazarus getan hat? Lazarus ist herausgekommen. Das ist gewaltig, oder? Dann kamen Menschen, besessen von Dämonen, haben diesen Jesus gesehen, und die Dämonen wussten eins: Das ist der Heilige Gottes, das ist der Richter dieser Welt. Und diese Dämonen haben Angst gehabt. Sie fingen an zu zittern und haben ihn angefleht: Bring uns bloß nicht ins Totenreich, weil sie genau wussten, er ist dieser eine, der die Macht hat über den Tod. Er ist dieser eine, der einmal als Weltrichter wiederkommen wird. Das ist nicht Prophet Mohammed. Das ist nicht der Begründer des Buddhismus. Das sind Menschen, die sind alle gestorben. Von einem einzigen auf der Welt lesen wir, der war so mächtig, den konnte der Tod nicht aufhalten. Der Tod musste vor Jesus Christus sterben. Was macht ihn so besonders? Er hat den Menschen die Schuld vergeben. Er hat Tote auferweckt. Er hat Heilung geschenkt. Und jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges. Dieser mächtige Jesus, der mit einem Wort Tote auferweckte, ging in den Garten Gethsemane. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und auf einmal ist etwas passiert, das man diesem Jesus eigentlich nicht zutrauen könnte. Er fing an zu zittern und zu zagen. Also der mit einem Wort den Sturm stillgemacht hat, der mit einem Wort Menschen von den Toten auferweckt hat, der, vor dem die Dämonen gezittert haben, der einmal als Richter dieser Welt kommen wird, fängt an zu zittern. Weißt du warum? Weil er genau wusste, was jetzt passiert. Es kommt jetzt die bitterste Stunde in seinem Leben. Es kommt jetzt dieser eine Grund, weshalb er auf diese Erde gekommen ist. Er ist nicht nur auf diese Erde gekommen, um von Nächstenliebe zu predigen. Er ist nicht nur auf die Erde gekommen, um Menschen zu heilen. Er hat einen ganz, ganz großen Auftrag. Und Jesus sagte: Ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesem Auftrag, den ich tun muss. Ich habe Angst vor der Stunde, die jetzt kommen wird. Und dann geht er in Garten Gethsemane hin, fällt auf die Knie, fängt an zum Vater zu beten und bittet den Vater: Herr, wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dreimal fängt er an zu beten. Weißt du, was der Vater geantwortet hat? Dreimal nichts. Der Vater hat nichts gesagt. Mein lieber Sohn, das ist doch die Stunde, weshalb ich dich auf die Erde gesandt habe. Das war seine Antwort. Das steht nicht in der Bibel, aber das war so. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommen diese kleinen Würmer, diese Menschen, die er selber erschaffen hat, und jetzt fangen sie an, ihn zu schlagen. Dem alle Macht gegeben ist, fangen sie an zu schlagen, und er wehrt sich nicht. Und jetzt fangen sie an, ihn anzuspucken. Und jetzt fangen sie an, ihn zu verspotten. Und jetzt holen sie falsche Zeugen und sagen: Oh, was der alles erzählt hat. Und jetzt machen sie Folgendes: Sie setzen ihn in ein Purpurgewand um, sie setzen ihm die Dornenkrone auf, sie geben ihm einen Stab in die Hand und sagen: Oh, du bist ja ein toller König. Du bist der König Israels. Wahnsinn, schau dich doch mal an. Und dann fing die ganze Welt ihn an zu verspotten. Und jetzt kam das Schlimmste, was geschehen ist. Die Menschen gaben ihm ein Kreuz. Und dieses Kreuz musste der König der Könige, der Schöpfer der Welt, selber tragen. Und dann ist er mit diesem Kreuz auf einen Hügel gegangen, und dieser Hügel heißt Golgatha. Und dort haben die Menschen Folgendes gemacht: Sie haben das Kreuz auf die Erde legen lassen, sie haben Jesus Christus draufgelegt und sie haben ihn mit Nägeln dort festgeschlagen. Und dann haben sie dieses Kreuz aufgerichtet. Und in diesem Augenblick ist Folgendes passiert. Jesus Christus trug dort die gesamte Schuld der Welt. Nicht eine Sünde, nicht zwei Sünden, die gesamte Schuld der gesamten Welt von Menschen, die vor ihm gelebt haben und von allen Menschen, die nach ihm gekommen sind und von allen Menschen, die jetzt hier sitzen. Und dann geht er mit dieser Sünde an das Kreuz und dann fängt er an zu beten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel sagt, dass Gott treu ist. Die Psalmen sind voll davon. Der Herr verlässt die Seine nicht. Und der einzige Sohn wurde vom Vater in der schwersten Stunde seines Lebens verlassen. Und in diesem Augenblick, als Jesus Christus am Kreuz war, hat Gott Folgendes getan. Er ließ seinen gesamten Zorn wegen jeder einzelnen Sünde auf seinen Sohn Jesus Christus herab. Vor 2000 Jahren wurde das Gericht über deine Sünde, die du gestern getan hast, die du morgen tun wirst, vor 2000 Jahren wurde diese Sünde gerichtet. Und Jesus Christus hat dieses Gericht auf sich genommen. Jesus Christus ist für dich und deine Schuld ans Kreuz gegangen. Jesus Christus hat gesagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Was ist so Besonderes an ihm? Das Besondere ist, er war der Sohn des lebendigen Gottes. Das Besondere ist, er hat seine Gottheit abgelegt. Der Gegensatz zu den anderen Religionsstiftern. Sie kommen von der Erde und wollen in den Himmel. Jesus Christus kam vom Himmel und er kam auf diese Erde. Was ist so besonders an ihm? Das Besondere ist, dass er dich liebt und dass er es mit der Tat am Kreuz bewiesen hat. Das Besondere an Jesus Christus, er hat ein ewiges Erlösungswerk vollbracht, was kein Mensch auf dieser Welt tun kann. Jesus Christus hat die frohe Botschaft gebracht, die Botschaft, die jeder religiöse Mensch sucht. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und wo findest du diese Vergebung? Einzig allein beim Kreuz. Einzig allein beim Kreuz. Ich habe mich sehr gefreut über das Zeugnis von Wassili. Ich habe mich als ein Sünder erkannt und ich habe mich bekehrt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bekehrung heißt, ich gehe von meinem falschen Weg weg. Ich gehe von meinem breiten, sündigen Weg weg. Und ich lade meine Sünde am Kreuz von Golgatha ab und ich werde den schmalen Lebensweg gehen. Warum? Weil er es wert ist. Wenn irgendeiner es wert ist, sein ganzes Leben ihm zu geben, dann ist es der Mann vom Kreuz. Weil er sein ganzes Leben für dich gegeben hat. Was ist so besonders an Jesus? Alles. Er hat den Preis deiner Sünde bezahlt. Und weißt du, was noch besonders ist? Er wird einmal als Weltrichter auf diese Erde kommen. Und die Bibel sagt, dass Bücher aufgeschlagen werden. Und der Mensch wird gerichtet nach allem, was in diesem Buch steht. Und wehe dem, der 39.999 Punkte hat und dieser eine Punkt fehlt und es bringt dich um die Ewigkeit. Wir wissen, was uns diesen Gutschein bringt. Wir wissen, was uns vollkommen macht. Es ist das Erlösungswerk vom Kreuz. Wenn ich sterben werde jetzt, ich habe mich am 20.06.2001 bekehrt, wenn ich sterben werde, dann komme ich in den Himmel und dann wird ein Buch aufgeschlagen und das ist das Buch des Lebens. Und dort steht mein Name drin. Nicht, weil ich es verdient habe, nicht, weil ich predige, nicht, weil ich Traktate verteile oder sonst was, weil ich mich bekehrt habe. Es war der 20.06.2001. Da habe ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Und du darfst heute eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen. Ich kenne dich nicht, ich weiß überhaupt nichts von dir. Aber wenn ich hier, von dieser Kanzel hier reingucke, dann sehe ich ganz, ganz viele Menschen. Und von diesen Menschen gibt es viele, die jahrelang in diesen Reihen sitzen. Die jahrelang jeden Sonntag zur Kirche gehen. Die jahrelang jeden Tag irgendwie zur Bibelstunde gehen oder sonst was machen. Aber es kann sein, dass du nur in einer Religion lebst. Dass du das nicht mehr aus einer lebendigen Gemeinschaft mit Christus tust. Dann darfst du heute einen Neuanfang machen. Du darfst heute mit deiner Schuld zum Kreuz. Vielleicht bist du einer, der das zum allerersten Mal gehört hat. Du wurdest eingeladen als ein Gast, hast gedacht, ich höre mir das mal an. Und vielleicht hast du es verstanden. Vielleicht hast du verstanden, dass du Vergebung deiner Sünden brauchst. Vielleicht hast du verstanden, dass du dich bekehren musst. Dann darfst du heute diese Entscheidung treffen. Und ich kann dir echt sagen, es ist die wichtigste Entscheidung, die du tun kannst. Es gibt keine, die so wichtig ist wie die. Die Frage nach dem ewigen Leben muss in deinem Leben geklärt werden. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern so schnell wie möglich eigentlich. Es ist das Beste, was du tun kannst. Ich möchte das jetzt folgendermaßen machen. Wir werden gleich ein Lied hören oder ich glaube, wir singen eins gemeinsam. Ich weiß jetzt nicht, oder wir hören eins vom Naja, ich lasse mich überraschen, okay. Und während dieses Lied spielt, werde ich Folgendes machen. Ich werde hier runtergehen, hier gleich um die Ecke, ich werde runter in den Keller gehen. Und ich werde dort in einen Raum gehen und ich werde dort beten. Und während das Lied spielt, ich bitte die Gemeinde aufzustehen und dann kannst du Folgendes machen. Wenn du das Wort vom Kreuz verstanden hast, dann kannst du aus deiner Reihe rauskommen und dann gehst du hier runter in den Keller. Du gehst hier raus, rechts runter und dort sind Leute, die werden dir zeigen, wo der Seelsorgeraum ist. Und dort werde ich auf dich warten. Ich werde keine peinlichen Fragen stellen. Ich werde gemeinsam mit dir zum Kreuz von Golgatha gehen. Falls du nicht weißt, wie das geht, wir können das gemeinsam machen. Und ich sage dir noch eins. Aufzustehen ist die eine Sache. Aber aus der Reihe rauszugehen, runter, das ist eine ganz, ganz große Überwindung. Und das ist für manche peinlich. Und das ist für manche ein schwerer Weg. Aber ich stelle dir mal eine Frage. War der Weg für Jesus Christus mit deiner Sünde zum Kreuz, war der Weg leicht? Überhaupt nicht, oder? Dann ist doch dieser Weg, aus der Reihe rauszukommen, runterzugehen, der ist doch ganz, ganz leicht, oder? Und das darfst du heute tun, aber diese Entscheidung nimmt dir keiner ab. Diese Entscheidung musst du selber treffen. Diese Entscheidung musst du ganz alleine treffen. Und ich sag dir noch was. Es spielt keine Rolle, was die Person links, rechts, vorne oder hinten über dich denkt. Das spielt keine Rolle. Weißt du warum? In diesem Gebäude gibt es nur zwei wichtige Personen. Nur zwei, keine drei, nur zwei. Das bist du und das ist Jesus und sonst niemanden. Und es kann sein, dass ihr beide etwas ganz, ganz Wichtiges klären müsst. Dann schiebt das nicht auf morgen. Mach es heute fest und es geht nicht um mich. Wenn sich heute einer bekehrt, ich freue mich. Wenn sich niemand bekehrt, ich kriege immer das weitere dasselbe Gehalt. Das macht keinen Unterschied beim Evangelisten. Wir arbeiten nicht auf Provision. Aber es kann für dich einen gewaltigen Unterschied geben. Und ich möchte das jetzt einfach so machen. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und danach hören wir ein Lied. Und während des Liedes treff eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Bleib in deiner Reihe stehen, ist kein Problem. Oder komm raus und geh runter. Es geht nicht um den Keller dort, es geht um das Kreuz. Du gehst nicht in den Keller, du gehst zum Kreuz. Und diese Entscheidung kannst du treffen. Und das ist manchmal eine Überwindung. Aber ich wünsche und hoffe, dass du das schaffst heute. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du kein Religionsstifter warst, dass du nicht irgendwelche Dinge gesagt hast, getan hast, sondern dass du wirklich das Werk am Kreuz vollbracht hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du eine ewige Erlösung erworben hast. Ich danke dir, Heiland, dass du mich an einem Tag gerufen hast. Ich möchte jetzt beten für die Menschen, die vor mir stehen. Herr, du weißt, wie es bei manch einem im Herzen arbeitet, wie manch einer sich nicht traut, diesen Weg zu gehen, wie manch einer kämpft, das zu überwinden. Herr Jesus, wir wollen dir das alles anbefehlen. Wir bitten dich jetzt durch deinen guten Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du Menschen bei der Hand nimmst und dass du diese sündenbeladenen Menschen zu deinem Kreuz führst, die das schon so lange wissen, uns noch nie getan haben, aber auch die, die das vielleicht zum ersten Mal gehört haben. Ich danke dir für diese Stunde, Herr, dass wir dein Wort betrachten können und dass wir wissen dürfen, du bist nicht einfach irgendjemand, sondern du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der an das Kreuz gegangen ist und den Himmel freigemacht hat für uns, dass wir dort einfahren dürfen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, und ich bete, dass du jetzt rufst und arbeitest und dass du heute Namen in das Buch des Lebens schreiben kannst. Amen. Wir werden jetzt das Lied hören und während das Lied darfst du kommen.